Ja, letzte Woche und am Dienstag angefangen mit Differentialgleichungen und da hatten wir auch die Mechanik schon mal angerissen. Und jetzt gucken wir mal das einfachste Beispiel an für eine, also wo die Kräfte nicht so einfach waren. Also wir hatten ja diesen Fall von einer konstanten Kraft, wie hier den freien Fall in der Nähe der Erde. Und deswegen machen wir jetzt mal als Beispiel den harmonischen Oszillator. Denn der ist zum einen das eigentlich so das einfachste, nicht triviale Beispiel für eine Bewegungsgleichung, eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, und zum anderen kann man den auch oft verwenden für irgendwelche Näherungsrechnungen. Da kommen wir dann auch noch dazu. Also was man da hat, ist zum Beispiel, wenn ich da so eine Feder habe und da einen Massenpunkt dran befestige, weil ich jetzt mal hier die Nehmen wir hier die x-Achse und bei x gleich 0 0 sein diese Federn entspannt. Und ja, da wirkt dann auf den Massenpunkt keine Kraft definitionsgemäß. Ja, und jetzt, wenn ich die Und jetzt, wenn ich diese Masse ein bisschen aus dem Gleichgewicht da raus bewege, ja, zum Beispiel so ein Stück hier hin, und dann stellt man fest, dass also also Gleichgewichtslage, oder daraus folgt definitionsgemäß, dass die Gleichgewichtslage bei x gleich 0 ist. Und dann kann man feststellen, kann man ja die Kräfte messen in Abhängigkeit von der Auslenkung oder der Entfernung von der Ruhelage. Und dann stellt man fest, für nicht zu große x-Betrag, also egal ob da oder dahin, nicht zu groß, gilt das Hooke'sche Gesetz, benannt nach einem Physiker namens Hooke. Demnach ist die Kraft proportional zur Auslenkung, also zur Auslenkung relativ zu dieser Ruhelage. Und dann ist klar, wenn ich den Punkt ein Stück dahin ziehe, dann zieht die Feder an dem und die hier drückt. Also ist die Kraft immer umgekehrt gerichtet zur Auslenkung. Das heißt, ich habe so was wie eine Rückstellkraft, der Massenpunkt will immer wieder in den Gleichgewichtszustand. Und diese Rückstellkraft ist halt proportional zur Auslenkung und immer entgegengerichtete Auslenkung. Und naja, da haben wir jetzt schon eigentlich die ganze Physik von dem und können ausrechnen, wie sich dieser Massenpunkt bewegt. Weil wir haben ja F gleich m mal a. Ja, und a ist erstmal die Geschwindigkeit nach der Zeit abgeleitet. Die Geschwindigkeit war ja der Ort nach der Zeit abgeleitet, also ist die Beschleunigung der Ort zweimal nach der Zeit abgeleitet und das ist gleich f. Und das ist minus d mal x. Also habe ich jetzt eine Differentialgleichung, die sieht so aus: m mal x2 Punkt gleich minus d mal x. Oder eben x2-Punkt gleich minus d durch m mal x. Da ist halt jetzt die Frage, wie lösen wir die oder was brauchen wir denn noch, um die Bewegung genau festzulegen? Also, ja, ich muss irgendwie sagen, dass ich zu einem Zeitpunkt t gleich 0, also ich brauche wieder Anfangsbedingungen. Ja, ich muss einmal sagen, wo ist das Teilchen zur Zeit t gleich 0 und dann auch, welche Geschwindigkeit hat das? Also ich brauche zwei Anfangsbedingungen, weil hier auch zwei Ableitungen vorkommen. Anfangsbedingungen sind also x von 0 gleich x0 und v von 0 gleich x Punkt von 0 gleich v0. Und jetzt, naja, jetzt wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie man sowas löst. Also man kann es in dem Fall eigentlich schon raten. Man braucht irgendeine Funktion, die zweimal abgeleitet wieder sich selber gibt mit einem negativen Faktor. Dann erinnern wir uns, genau das machen die Winkelfunktionen. Ja, wenn ich den Sinus einmal ableite, kommt plus Cosinus raus und wenn ich den Cosinus ableite, kommt wieder minus Sinus raus. Ja, also Ansatz. Und das funktioniert sowohl mit dem Cosinus als auch mit dem Sinus. Also kann ich mir hier sowas hinschreiben. Da sehe ich schon, hier habe ich zwei Konstanten. Und entsprechend habe ich auch zwei Anfangsbedingungen, mit denen kann ich dann vielleicht diese Konstanten nachher noch ausrechnen. Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, ob der Ansatz wirklich funktioniert. Also in die Gleichung einsetzen, also brauche ich erstmal die zweite Ableitung oder erstmal die erste. Ja, was kommt denn da raus? Ja, also minus, genau. Und naja, das Spielchen nochmal, also x2-Punkt, also muss ich hier nochmal v ableiten. Und dann haben wir ja eben gerade, also der Sinus wird zum Plus-Cosinus, also minus a Omega Quadrat Cosinus Omega t plus, nein, der Cosinus gibt ein Minus. Und da sieht man, aha, da kann ich einfach Omega Quadrat ausklammern. Und dann steht da wieder die Funktion. Ja, weil da steht dann minus a Cosinus Omega t minus b Sinus Omega t und das ist halt gerade minus x. Und da sieht man, das passt, weil das soll ja sein minus d durch mx. Also habe ich schon mal das Omega. Dann nehme ich die positive Wurzel und die negative Wurzel, die liefert nichts Neues, weil dann steht da auch wieder a mal Cosinus Omega t und minus b mal Sinus Omega t, wenn ich dafür das Negative nehmen würde. Aber A und B sind eh noch unbestimmte Konstanten. Ja? Und die kriege ich jetzt aus der Anfangsbedingung raus. Ne? Also Anfangsbedingungen. Ja, da habe ich ja vorgegeben, bei t gleich 0 soll x 0 rauskommen. Also beschaffe ich mir mal x von 0 und dann, naja, der Cosinus ist 1 und der Sinus 0. Also habe ich schon mal a rausgekriegt. Und dann die zweite Anfangsbedingung war hier v von 0. Und das ist halt hier, da verschwindet der Term, weil der Sinus von 0, 0 ist. Und dann habe ich hier b mal Omega. Und das ist v0, also ist b v0 durch Omega, und dann habe ich es eigentlich schon. Ja, dann habe ich x Sinus Omega t. Ja. Und naja, jetzt wollen wir das mal ein bisschen genauer angucken, dass man da auch versteht, wie diese Bewegung aussieht. Also nehmen wir mal als Beispiel. Ja, ich mache mal eine besonders einfache Anfangsbedingung. Ich sage einfach, ich lenke den Massenpunkt da zur Zeit t gleich 0 um x0 aus und lasse den aus der Ruhe los. Also dann ist v0 gleich 0 und x0 ist halt irgendwie beliebig und dann habe ich halt x von t gleich x0. Cosinus Omega t. Und naja, dann kann ich mir das ja mal, das Wegzeitdiagramm mal hinmalen. Ja, offenbar bei x gleich 0 habe ich hier meine Anfangsbedingung und dann ist da halt der Cosinus. Er geht immer so weiter. Und wenn ich mir jetzt, der ist periodisch, also Massenpunkt schwingt zwischen, naja, und da der Cosinus, der wird halt maximal 1 und minimal minus 1, also habe ich hier minus x0. Also schwingt der immer hier zwischen den beiden Werten plus minus. Und minus x0 hin und her. Und das ist eine periodische Bewegung. Ja, weil der Cosinus hat ja eine Periode 2 Pi. Also ist das hier der Punkt. Ja, wenn ich das hier mal t nenne, Periodendauer groß T, dann folgt Omega t, das muss hier das Argument vom Cosinus bei t, klein t gleich groß t, muss also hier 2 Pi sein. Also habe ich Omega gleich 2 Pi durch T. Und das nennt man auch die Kreisfrequenz. Und die einfache Frequenz gibt einfach an, wie oft schwingt irgendwas pro Zeit hin und her. Also das ist dann also die normale Frequenz. Die ist definiert als f gleich 1 durch t und das ist halt entsprechend der Formel Omega durch 2 Pi. Ja, das gibt die Schwingungsfrequenz an. Und jetzt, naja, das war noch relativ einfach. Man kann das dann auch analysieren, wenn man hier ein beliebiges V0 hat, dann kann man auch zeigen, dass das auch ist. Natürlich auch wieder eine Funktion derselben Periode groß T. Man kann halt auch zeigen, dass das für ein allgemeines V0, da muss ich hier irgendwie sowas malen. Das sieht auch aus wie Sinus und Cosinus. Ist halt nur irgendwie verschoben. Und hier, da habe ich halt hier jetzt x0 und die Steigung hier, das wäre V0. Ja, hat auch dieselbe Periode, weil Cosinus und Sinus haben beide Periode 2pi, also Omega groß T gleich 2pi. Gilt für beide, also hat das einfach diese Periodendauer und die entsprechende Frequenz. Und wir haben noch herausgefunden, wie die Frequenz bzw. die Kreisfrequenz von diesen Parametern abhängt. Also das ist umgekehrt proportional zur Masse, zur Wurzel der Masse und proportional zu dieser Federkonstanten. Ja, das macht auch Sinn, wenn die Federkonstante, wenn ich die konstant lasse und die Masse größer mache, dann muss das Ding, die Masse größer mache, wird das Omega kleiner, also die Schwingungsdauer größer. Klar, die Kraft macht eine kleinere Beschleunigung, wenn die Masse größer wird, also dauert es länger, bis dieser Massenpunkt einmal hin und her gelaufen ist. Und naja, also das war noch relativ einfach. Jetzt machen wir aber mal noch einen Fall, der ist nicht mehr so einfach. Also das war jetzt der einfachste harmonische Oszillator und jetzt machen wir nochmal also da irgendwie Dämpfung rein. Also das wäre jetzt ja, und wenn der gedämpft ist, naja, dann ist irgendwie, da gibt es eine Reibungskraft und wir nehmen mal wieder an, das haben wir auch, ich glaube auf dem nächsten Übungsblatt, oder? Haben Sie das schon? Das ist für nächste Woche, ja, genau. Also da ist die Idee, die Reibung, da gibt es den Fall, die sogenannte Stokes'sche Reibung. Dann ist diese Reibungskraft, die ist jetzt proportional zur Geschwindigkeit. Und jetzt muss ich gerade nochmal spicken. Genau, die habe ich minus Beta genannt. Ja, ist klar, also wenn die wenn der Massenpunkt irgendwie hier so lang läuft und da an dem Tisch reibt, dann versucht die Reibung diese Bewegung irgendwie zu verhindern. Also ist es auch wieder mit einem Minus. Und es ist halt, wenn V nicht zu groß ist, ist halt die Reibungskraft proportional zur Geschwindigkeit, aber immer umgekehrt gerichtet, wie gerade die Geschwindigkeit. Ja, also wenn der Massenpunkt sich gerade so bewegt, da, dann ist die Reibungskraft andersrum. Also brauchen wir das Minus. Und jetzt hängt er natürlich immer noch an der Feder. Ja, also ist die Kraft die Summe aus dieser Feder, der Rückstellkraft und der Reibung. Jetzt schreibt man das normal so auf. Man sortiert das ein bisschen, wir teilen mal durch M und bringen mal alles, wo x und x Punkt, das V ist ja wieder x Punkt, alles, wo diese unbekannte Funktion steht, bringen wir auf die eine, auf die rechte Seite. D durch M. Beziehungsweise, jetzt wissen wir, dass D durch M, das wäre die Schwingungsfrequenz oder die Kreisfrequenz zum Quadrat für den ungedämpften Fall. Also nennen wir schon mal D durch M Omega 0 Quadrat, wo das Omega 0 heißen soll, das ist die Schwingungs- oder die Kreisfrequenz zum Quadrat für den ungedämpften harmonischen Oszillator und ja, das Beta durch M, das nenne ich mal 2 Gamma, dann wird gleich klar, warum das geschickt ist. Dann ist die Gleichung immer noch genauso kompliziert, wir haben nur ein bisschen Schreibarbeit gespart, nicht immer das 1 durch m. Und naja, jetzt, das ist jetzt so ein bisschen kniffliger. Also wie könnte man das lösen? Also es ist hier kommt halt x und x, also hier kommt x2 Punkt, x Punkt und x vor. Also es ist nicht so einfach wie hier beim ungedämpften Fall. Und naja, jetzt kann man sich mal ein paar Gedanken erst machen, wie man da dran geht. Und naja, das Ding hat den großen Vorteil, das ist eine lineare Differentialgleichung. Ja, es kommen die unbekannten Funktionen und ihre Ableitungen, die kommen alle nur linear vor in der Gleichung. Und jetzt, naja, wenn jetzt x1 Lösungen sind. Dann ist auch jede Linearkombination, also x gleich a mal x1 plus b mal x2 Lösung. Naja, warum ist das so? Das ist so, weil da rechts eine 0 steht. Und die Ableitung, die ist ein linearer Operator. Also wenn ich jetzt das hier einsetze, ja, dann x Punkt Punkt einfach a mal x1 Punkt Punkt plus b mal x2 Punkt Punkt, dann brauche ich noch x Punkt. Und naja, gut, x schreibe ich hin, also a mal x1 plus b mal x1, x2 natürlich. Ja, und wenn ich das alles nehme und jetzt da einsetze, dann kann ich immer hier alle Terme, wo x1 vorkommt und Ableitungen und alle Terme, wo x2 vorkommt und Ableitungen zusammenfassen. Und dann sehe ich, dass, also weil x1 und x2 Lösungen sind, muss also gelten, plus Omega 0 Quadrat x. Ja, und wenn ich das jetzt halt so mache und da alles schön sortiere, erstmal alles nach wo alles mit x1, das a kommt immer vor, also kann ich es schon mal ausklammern und dann habe ich x1 Punkt Punkt plus 2 Beta x1 Punkt plus Omega 0 Quadrat x1. Ja, und dazu muss ich addieren denselben Spaß mit dem ausgeklammerten b. Und statt x1 steht dann halt überall x2. Ja, und weil halt für x1 und x2 soll die Differentialgleichung gelten und die steht genau hier in den Klammern. Ja, also weil die DGL für x1 und x2 gilt, kommt da auch 0 raus, also x löst auch DGL. Und naja, jetzt nehme ich mal an, falls man zwei, das nennt man dann linear unabhängige Lösungen, linear unabhängige Lösungen x1 und x2 gefunden hat. Dann folgt daraus, dass die allgemeine Lösung der DGL genauso eine Linearkombination ist. Ja, wobei a und b sind wieder irgendwelche Konstanten, die ich mir wieder aus der Anfangsbedingung beschaffen muss. Also ist genau wie eben, ich brauche zwei Anfangsbedingungen. Nach Anfangsbedingungen x von 0, x0 und x Punkt von 0 gleich v0. Jetzt muss ich noch erzählen, linear unabhängig. Hängig heißt, wenn ich die beiden, dass die nicht proportional zueinander sind, diese Lösung, heißt, dass es keine Zahl, wenn ich die irgendwie C gibt, so dass x2 gleich c mal x1 ist. Ja, weil sonst ist es trivial, dann addiere ich nur zweimal dieselbe Lösung mit einem gemeinsamen Faktor. Das reicht aber nicht, um beide Anfangsbedingungen bestimmen zu können. Naja, also ich brauche irgendwie so zwei Lösungen. Und jetzt kann ich mir überlegen, was ich eigentlich ganz gut lösen kann, sind ja so irgendwelche Gleichungen, irgendwelche algebraischen Gleichungen, wie eine quadratische Gleichung oder sowas. Aber hier ist es halt schwierig mit, weil hier suche ich nicht irgendwelche Zahlen aus einer Gleichung, sondern eine Funktion aus einer Differentialgleichung. Jetzt kann man sich aber überlegen, weil das eine lineare Differentialgleichung ist, kann ich mir mal eine Funktion suchen, die abgeleitet immer ähnlich aussieht wie sie selber. Und dann könnte ich zeitabhängigen Faktor ausklammern. Also, genau. Und ja, was machen wir? Wir machen wieder einen Ansatz. Irgendeine Konstante mal e hoch oder x und dann brauche ich in der Exponentialfunktion darf ich ja nie irgendwas haben, wo eine Einheit vorkommt, weil das kann ich nicht vernünftig ausrechnen. Ja. Es muss immer was Dimensionsloses sein, also brauche ich hier irgendeine Zahl Lambda von der Dimension 1 durch Zeit. Und aber jetzt setzen wir das mal hier ein. Also wir wollen ja die Gleichung haben, also x, ich brauche erstmal x Punkt, was die Geschwindigkeit ist und dann, das ist einfach Kettenregel, Lambda, die Ableitung vom x ist halt, wie Sie richtig gesagt haben, ja wieder der exp. Das x2-Punkt ist die Beschleunigung und dann ist es bei jedem Ableiten kommt einfach immer nur so ein Faktor Lambda aus der Exponentialfunktion runter. Ansonsten reproduziert die sich. Und wenn ich das jetzt hier einsetze, dann kriege ich halt raus, ich kann immer den exp-Faktor da ausklammern. Und dann steht hier x2-Punkt, da kommt ein Lambda-Quadrat. 2 Gamma x-Punkt, da kommt Lambda. Und dann d Omega 0-Quadrat. Da ist nur das A. Ne? Jetzt gibt es, also das exp, das wird nie 0. Das kann ich also schon mal wegkürzen. Also mit der inversen, also e hoch minus lambda t geteilt, multipliziert. Oder durch e hoch lambda t geteilt. Und dann habe ich a gleich 0. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wird das a 0 Aber das ist noch nicht so super interessant, weil klar, eine Lösung ist immer, dass der Punkt da einfach in der Gleichgewichtslage sitzen bleibt. Ja, und dann kriege ich halt, wenn a gleich 0 ist, kriege ich x von t gleich 0 raus. Das ist zwar eine Lösung, die aber nicht so besonders spannend ist. Vor allem ist sie nicht, kann sie nicht linear unabhängig von einer anderen Lösung sein, weil ja, wenn x1 0 ist, ist für jede. Wenn ich ein x1 ungleich 0 hätte, dann ist 0 immer mit c ist immer die Gleichung erfüllt. Also wäre die zweite Gleichung. Das bringt mir nichts. Ich brauche eine nicht-triviale zweite Lösung. Also nicht-triviale. Ups. Ich hoffe, ich kriege aus dem Ansatz Lösungen raus, zwei Stück wenigstens, die nicht zueinander proportional sind. Ja, dann ist a ungleich 0. Und dann kriege ich, naja, dann kriege ich aber was Schönes raus, nämlich eine ganz gewöhnliche Gleichung für diese Zahl Lambda. Die ist quadratisch. Naja, die kann man fast immer lösen, weil da kennen wir ja da diese schöne PQ-Formel. Schreiben wir die einfach mal hin. Also das Lambda. Ich habe auch meistens zwei Lösungen, ja, Lambda 1, 2, das ist diese Wurzel. Oder erstmal minus das hier, p halbe ist minus Gamma plus oder minus das hier im Wurzel, das hier im Quadrat minus Omega 0 Quadrat. Naja, das ist schon fast gut. Nur muss man jetzt aufpassen. Jetzt muss man da mal mit den Parametern da ein bisschen diskutieren. Wegmachen. Genau, dann hat man es hier, da braucht man nicht mit dem Halb sich rumquälen. Deshalb habe ich das so gemacht. Ne? Und naja, aber das Problem ist halt jetzt, die Frage ist, ob da diese Lösung, die ich da hingeschrieben habe, überhaupt die Sinn ergibt. Also, wir haben ja erstmal nur reelle Zahlen. Und wenn hier was Negatives steht, dann sieht das erstmal nicht so gut aus. Aber gut, wenn ich mal annehme, das wäre nicht so. Also. Ich muss jetzt Fallunterscheidungen machen. Also falls Gamma Quadrat minus Omega 0 Quadrat wirklich größer ist als 0, dann habe ich zwei Lösungen. Und zwar zwei verschiedene, weil wenn das ungleich 0 ist, dann steht hier einmal minus Gamma plus irgendwas und einmal minus Gamma minus irgendwas. Und das ist ungleich 0. Hallo? Also sind das zwei Lösungen, zwei verschiedene Lösungen für diese DGL. Und wenn ich das dann jetzt wieder angucke, da, das war ja mein Ansatz. Habe ich also tatsächlich zwei Lösungen gefunden. Und Die sind auch linear unabhängig. Also wenn ich das Ding nenne, ich entsprechend halt x1 von t und x2 von t. Und jetzt, naja, linear unabhängig hieß, die eine ist nicht einfach eine Konstante mal die andere. Also gucke ich mir mal x2 durch x1 an und das darf ich immer hier so hinschreiben, weil der exp ist ja nie 0, also darf ich hier ohne Bedenken durcheinander teilen. Und dann kriege ich halt raus exp lambda 2t über exp lambda 1t und das ist gerade exp lambda 2t minus lambda 1t oder halt lambda 2 minus lambda 1 ausgeklammert mal t. Und lambda 2 minus lambda 1 ja, wenn ich das 1 das obere und 2 ist das untere Vorzeichen, dann kriege ich halt minus 2 mal diese Wurzel raus. Und gleich 0 und damit ist das hier auch, ja, wenn das hier nicht 0 ist, dann die Exponentialfunktion ist hier nicht konstant. Also x1 und x2 sind linear unabhängig. Ja, also für den Fall habe ich ja schon mal Glück gehabt. Jetzt gucken wir mal, wie die Lösung aussieht. Also ich habe ja irgendwie so, was, jetzt schreibe ich das nochmal ausführlich hin. Also ich nehme mal Lambda 1 und Lambda 2 hier. Ja, da habe ich x von t gleich. Ja, und das Lambda 1 ist halt minus Gamma plus diese Wurzel. Ich schreibe mal nur so abgekürzt die Wurzel hin. Naja, und jetzt sehe ich aber, das ist zwar eine Zahl größer 0 hier unter der Wurzel, aber sie ist kleiner als Gamma Quadrat, weil das Omega 0 Quadrat ist ja immer positiv. Also ist Lambda 1 und Lambda 2 sind beide kleiner als 0. Und naja, das sollte auch so sein, ja, weil... Wie sieht denn sowas aus? Eine Exponentialfunktion mit irgendwas Negativem. Also wenn ich hier jetzt mein Raumzeitdiagramm hinmale und ich male jetzt mal x1 hin, ja, dann steht da e hoch minus irgendwas mal t und das also mit einem negativen. Also es geht mit einem negativen Faktor mal t, also ist das so ein Ding hier. Das ist einfach eine exponentiell fallende Funktion. Klar, und wenn ich x1 ist ohne die ganzen Faktoren für t gleich 0, sind die immer 1. Ja, da wäre x1 und sie fängt bei 1 an und fällt dann exponentiell ab. Und das x2 von t, das ist auch eine Zahl, ein e hoch, eine negative Zahl mal t. Aber weil ich habe hier, addiere hier, also ich habe hier minus Also für Lambda 2 habe ich minus Gamma minus die Wurzel, die ist vom Betrag her größer als die Zahl Lambda 1. Das heißt hier, dieses hier ist immer minus, ist immer vom Betrag her größer, aber minus, also es fällt schneller ab. Ja, das heißt, das sieht, aber sie fallen beide ab. Ist gleich also. Sind beide exponentiell fallend. Ja, das. Jetzt müssen wir mal überlegen, macht das physikalisch Sinn? Was heißt denn, dass diese Wurzel hier größer ist als 0? Das heißt, dieses Gamma, ja, das kam ja aus dieser Reibungskraft. Ja? Also das Gamma ist wesentlich größer irgendwie. Also ja, Gamma, beide haben. Gamma und Omega 0 haben beide Dimensionen 1 durch Zeit. Also wenn ich die Dämpfung ganz, ganz groß mache, dann schwingt das nicht mehr, sondern ich lenke das einmal aus und dann kriege ich so ganz langsam irgendwie wieder zur Ruhelage zurück. Das ist dieser Fall, wo ich, also das ist der überdämpfte. Keine Schwingung. Jetzt ist aber der Ärger, wenn ich, also gerade, wir hatten ja gerade den Fall ohne Dämpfung, da ist Gamma gleich 0. Und naja, dann komme ich aber hiermit nicht mehr weiter, weil dann habe ich ja was Negatives hier in der Wurzel. Ja. Und dazu bräuchten wir jetzt komplexe Zahlen. Oder man überlegt sich noch was anderes. Also kann natürlich komplexe Zahlen noch jetzt erst machen. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei dem schönen Beispiel mit dem Oszillator und denken uns mal was anderes aus. Das hilft auch nichts. Na, da müsste ich jetzt zu viel komplexe Zahlen erzählen, da machen wir aber erstmal bleiben wir reell. Und jetzt, naja, kann man ja mal raten, was man da tun könnte. Ja, beim ungedämpften Fall hatten wir halt auch zwei Lösungen, nämlich Cosinus Omega 0t und Sinus Omega 0t. Fragen? Okay. Ja, also jetzt machen wir mal, falls diese Wurzel, jetzt habe ich natürlich nirgends mehr die Wurzel, also das Lambda 1, 2. Minus Gamma plus minus diese Wurzel. Also falls das hier nicht so nett ist, Gamma Quadrat minus Omega 0 Quadrat, wenn das kleiner ist als 0, keine reellen Lambda 2 mehr. Aber wenn ich mal das für einen Moment vergesse, dann sehe ich diese Lösung, also ich kann ja dann das, also kann ja jetzt hier das minus Gamma e hoch minus Gamma t kann ich ausklammern. Also daraus folgt halt, dass x von t ist exp minus Gamma t und dann halt a mal exp t die Wurzel mal t, oder ich kann es auch ordentlich hinschreiben. Plus b mal x minus die Wurzel mal t. Ja, sowas. Und dann kann man sich denken, naja, dann könnte das ja sein, dass das Sinn macht, wenn man, das werden Sie dann am Dienstag machen in der Übung, wenn man da den Schwingungsterm weglässt, die Feder weglässt, dann kriegt man E hoch minus Gamma T raus, für ein freies Zeichen da gedämpft. Oder ja, mit Reibung hört es irgendwann auf zu laufen, ja. Dann kriegt man genau dieses E hoch minus Gamma T raus. Und deshalb, naja, machen wir doch mal den Ansatz. Also raten wir mal. Wir machen mal x von t. Ich nehme mal an, das gilt auch für den Fall, dass da so ein e hoch minus Gamma t rauskommt. Aber was hier steht, weiß ich halt nicht. Ja? Weil was das hier bedeutet, für wenn die Wurzel hier, wenn das Argument kleiner ist als 0, das wissen wir ja nicht. Also irgendeine unbekannte Funktion. Und wie kriege ich die raus? Naja, ich muss natürlich wieder meine Differentialgleichung lösen. Also schreiben wir sie hin. x2-Punkt. Jetzt, dass ich alle Vorzeichen und Faktoren richtig kriege. Naja, jetzt muss ich das halt, den Ansatz hier, minus natürlich. Ja, dass es exponentiell wächst, das kann irgendwie nicht sein, ja, weil dann müsste ja das immer, die Amplitude immer größer werden. Und das geht nicht, ja. Das würde den Energiesatz irgendwie verletzen, dann wird auch die Geschwindigkeit immer größer. Also das kann nicht sein. Also in der Tat muss ein Minus dahin. Also dann, ja gut, müssen wir halt jetzt ableiten. Ja, wenn ich diesen Ansatz da einsetzen will, brauche ich erstmal x-Punkt. Ja gut, Produktregel. Es bleibt auf jeden Fall immer ein Faktor x minus Gamma t übrig. Und jetzt Produktregel, wenn ich das ableite, dann kommt ein Minus Gamma wieder aus dem Exponential raus. Mal der x, den habe ich aber schon hingeschrieben, mal y. Plus mit dem nichts und y Punkt. Ja, der steht aber auch schon da. Genauso geht es jetzt für die zweite Ableitung. Bleibt auch der exp stehen. Ja, weil die Ableitung tut dem nichts, nur kommt immer nur ein Gamma raus. Und jetzt, ja gut, jetzt machen wir das mal. Also jetzt leite ich mal erst die exp-Funktion ab. Nach der Zeit, da kriege ich ein zweites Minus Gamma raus. Das brauche ich hier sogar so geschweifte Klammern. Und ja, und die Funktion, mit der passiert nichts bei der Produktregel. Die zweite Funktion. Der passiert nichts. Und jetzt brauche ich aber noch das hier nicht abgeleitet, mal das abgeleitet. Das hier nicht abgeleitet steht schon da und das hier nochmal abgeleitet ist minus Gamma Y Punkt von T plus Y 2 Punkt. Von T. Das ist noch ein bisschen Sortieren wir wieder mal nach den Ableitungen. Also hier habe ich y2 Punkt. Na, da steht nichts davor. Dann habe ich Terme mit Y-Punkt. Ja, das ist einmal minus Gamma Y-Punkt von da und noch minus Gamma von Y-Punkt von da. Das ist also minus 2 Gamma Y-Punkt. Und dann hat man noch einen Term übrig plus Gamma Quadrat Y von t. Ja, gut. Also setzen wir den ganzen Spaß da ein. Das war ja das Ziel. Also x2-Punkt. Überall bleibt immer dieser Exponentialfaktor davor. Also kann ich den ausklammern. Und dann geht's los. Dann muss ich, also einmal steht da x2-Punkt, also muss ich die Klammer abschreiben. y2-Punkt. Ich lasse mal das von t wieder weg. Minus 2 Gamma y-Punkt plus Gamma Quadrat y. Das war der Term mit x2-Punkt, dann der mit x-Punkt. Da ist ein 2 Gamma davor. Das exp kann ich wieder rausziehen. Muss ich also nur noch diese Klammer abschreiben. Also minus Gamma y plus y Punkt. Und dann brauche ich noch den Faktor mit dem x, also Omega 0 Quadrat y. Das exp, wie gesagt, das habe ich da ausgeklammert. Und das soll ja 0 sein. Der exp ist immer harmlos, der ist nie 0, also der kann ich rauskürzen. Und dann muss ich nur noch diese Klammer da ein bisschen sortieren, also immer nach Ableitung sortiert. Also das y2-Punkt, das kommt nur hier vor. Das habe ich jetzt. Dann alles mit y-Punkt. Naja, da habe ich hier minus 2 Gamma y-Punkt und hier plus 2 Gamma y-Punkt. Das cancelt sich. Aha, das ist doch schon mal gut. Also dieser y-Punkt-Term ist weg. Und was bleibt übrig? Da habe ich hier ein Gamma-Quadrat y und ein minus 2 Gamma-Quadrat y. Also habe ich ein... Hier habe ich noch ein Omega 0 Quadrat. Ja, also die alle zusammen da, die grünen Terme, die alle zusammen geben mir das. Und das hier muss halt 0 sein. Naja, jetzt haben wir gesagt, hier... Gamma Quadrat minus Omega 0 Quadrat ist kleiner 0. Also ist nach Voraussetzung das Ding hier, das nenne ich jetzt Omega Quadrat und das weiß ich, das ist größer 0. Voraussetzungsgemäß, ja, weil wenn Gamma Quadrat minus Omega 0 Quadrat kleiner 0 ist, dann ist das Negative, muss ich mit minus 1 multiplizieren. Dabei dreht sich das kleiner um, wird zum größer, also steht da Omega 0 Quadrat minus Gamma Quadrat ist größer 0. Und hurra, das haben wir eben gerade gesehen, wie das geht, das kennen wir. Ja, das ist wieder die Gleichung für den ungedämpften harmonischen Oszillator. Ne? Also, das haben wir eben schon am Anfang gelöst. dann kann ich wieder Anfangsbedingungen und so weiter, das kann man ja mal auch in der Übung vielleicht mal machen, wenn man eine schöne Aufgabe hat. Aber jetzt machen wir erstmal hier, wie sehen die Lösungen da so ungefähr aus. Also schreiben wir das nochmal hin, was das für x heißt. Und ich habe halt, das Ding hat wieder zwei Lösungen, nämlich Cos Omega T und Sin Omega T. Also ist die allgemeine Lösung die Superposition. Also schreiben wir es mal hin. Also das Ding hat die allgemeine Lösung, war vorhin schon gesehen. Naja, jetzt, wenn ich da oben hingucke, also sind auch die allgemeine Lösung für die ursprüngliche Gleichung folgt. Das gibt dann halt mit dem Ansatz da ein y, da schreibe ich das hier ab, Cosinus. Plus b Sinus Omega t und dann x minus Gamma t. Naja, wenn ich jetzt das Gamma gleich 0 setze, ist gar nichts Schlimmes passiert, ja, weil das ist wieder, dann komme ich auch hin, wo ich hin muss, weil wenn Gamma gleich 0 ist, habe ich ja einen ungedämpften Ostzi. Gamma gleich 0 wird das Omega zum Omega 0 und dann e hoch 0 gibt 1 und da bin ich wieder bei der Lösung vom ungedämpften Ostzi. Aber hier habe ich jetzt halt sowas und zwar, also das Ding hier, das schwingt irgendwie hin und her, kosinusförmig, fängt irgendwo an für beliebige a und b, ist aber im Wesentlichen eine Kosinuskurve. Aber das Ding hier, das dämpft die Amplitude. Ja? Also irgendwie hat man da eine konstante Amplitude für den Term und das hier dämpft. Also male ich erstmal das hier hin. Ja, wenn das hier x0 ist, und dann, ja gut, wenn der Term weg wäre, hätte ich dann hier einfach irgendwie so eine Sinus- oder Kosinuskurve, aber die wird multipliziert mit dem Faktor und der dämpft die. Also sieht es ungefähr so aus. Ich kann die. Ja, der Sinus und Cosinus, die haben ja immer Maximum und Minimum plus minus 1. Da habe ich hier sowas, da schwingt noch was, aber halt die Amplitude hier immer, die Maxima gehen halt exponentiell runter. Also das hier geht proportional zu exp minus Gamma t. Das ist die einhüllende, nennt man das. Und das hier ist dann halt die Lösung. Und das nennt man halt einen entsprechenden Schwingfall. Ja, das war die Sache, die Reibung ist nicht zu groß und quantitativ ist die Reibung halt dieses Reibungs, dieser Dämpfungs, die Dämpfungsrate Gamma ist kleiner als die ungedämpfte Schwingungsfrequenz, Schwingungskreisfrequenz. Das nennt man den Schwingfall oder auch unterdämpfter Fall. Naja, Jetzt haben wir schon fast alles diskutiert, nur einen Fall noch nicht. Was passiert, wenn die Wurzel gerade 0 ist? Das ist genau der Grenz, deswegen nennt man das Ding auch Grenzfall. Und ich kann es schon verraten, der wird auch nicht irgendwie schwingen. Deswegen nennen wir den aperiodischer Grenzfall. Also das heißt, diese Dämpfungsrate ist gerade gleich der Schwingungsfrequenz vom ungedämpften Oszill. Naja, jetzt erinnern wir uns, wie die zwei Lösungen da aussahen. Ja, steht leider nicht mehr da. Ist dasselbe Argument eigentlich wie eben. Ja, es stand in beiden. Also für den Fall, den wir vorher hatten, dass das Gamma Quadrat minus Omega 0 Quadrat größer ist als 0, da stand auch E hoch minus Gamma T immer davor. Also mache ich wieder den Ansatz, da, dass das immer noch irgendwas ist, also x von t ist irgendwie irgendeine Funktion, die ich jetzt gleich rauskriegen will, mal diesen exponentiellen Dämpfungsfaktor. Wie kriege ich mein y? Naja, wieder die DGL. Ich brauche gar nichts mehr arbeiten, weil das habe ich hier alles schon gemacht. Ich brauche wieder x-Punkt und x-Punkt-Punkt, steht aber alles schon da. Also schreiben wir es hin. x-Punkt-Punkt. Vor allem steht immer der Dämpfungsfaktor. So, und jetzt wieder, das habe ich eigentlich schon da oben gemacht, ne? Also brauche ich nur da oben abschreiben, y Punkt Punkt. Ich will da nicht rumwischen, sonst wird es ganz unverständlich. Da ist übrigens auch eine Klammer verloren gegangen. Die brauche ich eigentlich ja gar nicht machen, aber das wird dann übersichtlicher, dann sieht man, wo es herkommt. Also das kam aus x2-Punkt, das ist diese Klammer, dann 2 Gamma, dann was von dem x-Punkt kam, das war die Klammer, minus Gamma y plus y-Punkt. Uff. Plus Omega 0 Quadrat Y. Geschweifte Klammer zu. Ja, jetzt wieder dasselbe Spiel wie eben. Ja, wenn ich hier jetzt gucke, Y2, also hier den, also das soll 0 sein, ja, DGL, kann ich wegkürzen, weil der immer ungleich 0 ist. Also muss diese geschweifte Klammer 0 sein. Und jetzt sortieren wir es halt wieder schön, ja? Also diese geschweifte Klammer muss 0, also y erst mit den meisten Ableitungen, dann y Punkt, das hatten wir da schon, das war das rote, das cancelte sich, unabhängig davon, was y war, ja, weil hier ein 2 Gamma y Punkt und hier ein minus 2 Gamma y Punkt steht. Und Gesundheit. Und das, was bei y steht, das ist einmal ein Gamma-Quadrat minus 2 Gamma-Quadrat gibt ein minus Gamma-Quadrat und da steht noch ein Omega-0-Quadrat. Aber jetzt haben wir ja diese Annahme gemacht da oben. Das war ja halt gerade der Fall, den wir jetzt eben noch nicht abgehandelt hatten. Also, ja, also wegen der Annahme hier, Gamma gleich Omega 0 ist natürlich Gamma Quadrat auch gleich Omega 0 Quadrat, fällt der hier weg. Also, dann wird es ja noch einfacher. Das kann man sofort lösen. Da steht also letztlich nur da y Punkt, Punkt gleich 0, also keine Beschleunigung, keine Kraft. Das Ding bewegt sich wie wir halt geradlinig gleichförmig, also ist y. Allgemeine Lösung, ich brauche zwei unabhängige Lösungen. Eine Lösung ist sicherlich y gleich konstant. Ja klar, wenn er einfach da sitzt, ist die Geschwindigkeit und also auch die Beschleunigung 0 oder halt linear mit der Zeit, also a mal t plus b. Naja, und dann habe ich es wieder. Ich schreibe da jetzt hier mal weiter. Ja, die Fortsetzung von da, das ist dann x von t, das war ja da unser Dämpfungsterm, dieser Ansatz mit dem x minus Gamma t, und jetzt muss ich y einsetzen, das ist a mal t plus b. Jetzt kann man sich mit einer Kurvendiskussion überzeugen, dass x, das haut jede Potenz hier von t tot, also auch t mal x, obwohl der wächst ja und der fällt. Exp ist so, es haut so mit dem Hammer drauf, dass das bleibt immer noch gedämpft. Also das, da schwingt nichts. Das ist einfach, geht auch einfach linear. Also sieht fast aus wie eine Exponentialfunktion. Ist aber auch sowas. Ja, aperiodischer. Ja, da haben wir jetzt schon den harmonischen Ostsee mit und ohne Dämpfung in aller Glorie behandelt. Ist wahrscheinlich viel jetzt auf einmal, aber gucken Sie sich nochmal an, weil das ist, kommt dauernd wieder in der ganzen Physik. Ja, das ist also lineare Gleichungen, die sind auch besonders einfach. Also versuchen Physiker immer eine Möglichkeit zu finden, Sachen mit linearen Differentialgleichungen zu beschreiben. Damit kommt man auch sehr weit, natürlich nicht für alles, aber sehr viel Physik geht mit linearen Gleichungen, Differentialgleichungen. In dem Sinne dann, ach, oder nee, Moment, wie lange haben wir bis Viertel vor, oder? Ja, hätte ich sie jetzt beinahe schon zu früh nach Hause geschickt. Was habe ich denn als nächstes im Koffer? Der aperiodische Grenzfall. Das ist aber zu. Was in dem Kapitel dann kommt, ist ein bisschen zu viel. Das machen wir lieber am Dienstag. Aber ein Ding kann man noch behandeln schnell. Noch was physikalisch ungeheuer Wichtiges. Auch ein bisschen üben kann an Differenzieren und Integrieren, ist die Energie. Beziehungsweise warum ist die so nützlich? Fangen wir nochmal an mit dem ungedämpften harmonischen Ostsee. Energie und Energieerhaltung. Und da fangen wir mal an, also der ungedämpfte wieder, ungedämpfte. Ich schreibe die Gleichung nochmal auf, also m mal x2 Punkt ist minus d mal x. Schreibe auch gleich hin, das ist die Kraft. Naja, jetzt gut, wir haben die Gleichung gelöst, weil die schön linear ist. War auch schon viel Arbeit, aber immerhin, man kann die noch lösen, diese Gleichung. Ja, aber jetzt mal angenommen, ich hätte hier irgendeine Kraft, dann wird es böse. Ja. Wenn hier jetzt x² stünde, ist die Gleichung nicht mehr linear und dann, ja, also ich weiß gar nicht, ob man die lösen kann, so ohne weiteres mit unseren Funktionen, die wir so im Köcher haben. Aber man kann ein allgemeines Ding herleiten. Und das mache ich mal. Ich sage einfach, wie es geht. Darauf kommt man nicht so ohne weiteres. Also Newton hat irgendwie seine Mechanik 1600 irgendwas aufgestellt und der Energiesatz, da kam irgendwann 1840 oder so. Also natürlich hat man schon vorher sowas gewusst, aber nicht so wirklich. Aber deshalb, gut, den Trick müssen Sie einfach schlucken. Ich multipliziere mal die Gleichung mit x Punkt. Ich schreibe auch immer da die allgemeine Gleichung noch mit, das f von x. Aber gucken wir erstmal ruhig den Oszillatorfall hier an. Ja, jetzt habe ich hier x Punkt, oder erstmal fangen wir hier drüben an. Ich habe hier x mal x Punkt. Das schreit ja fast nach einer totalen Ableitung, ja, weil das ist irgendwie wie Produktregel, das ist die Funktion mal ihre Ableitung. Das muss also irgendwie die Ableitung von x² sein, ja, minus kommt noch ein halb raus. Ja, wieder nachprüfen. Kettenregel kann ich hier auch nehmen. Ja, ich leite das nach t ab, also kann ich das auch erst nach x ableiten. Gibt ein 2x, cancel die 2 und gibt mir das. Und die innere Ableitung ist halt x Punkt. Also das ist offenbar tatsächlich gleich. Ja. Da machen wir uns noch Gedanken drum, was wir im allgemeinen Fall da tun. Und hier genau die gleiche Überlegung, weil das ist jetzt die zweite Ableitung mal die erste Ableitung und das ist gerade die Ableitung von x Punkt Quadrat. Jetzt sind m und d einfach Konstanten und ich tue das mal auf eine Seite. Und wie gesagt, die Ableitung ist halt ein linearer Operator. Und dann kann ich hier einfach die Zeitableitung vor den ganzen Term schreiben und kriege sowas raus. D halbe x² gleich 0. Aha, das ist ja was. Also da habe ich was Kompliziertes, Zeitabhängiges und da auch. Und das aber zusammen gibt was, wo die Ableitung verschwindet. Das ist, ja, was heißt denn das, wenn ich das Ding hier E nenne? Ja, was folgt denn dann für E? Eine ganz einfache Differentialgleichung. Irgendeine Ableitung verschwindet, dann muss die Funktion was sein? Was heißt denn die Ableitung? Die Änderung ist 0. Also muss das, was sich nicht ändert, konstant sein, genau. Beziehungsweise, das ist gerade die Energie, die ich am Anfang da reinstecke. Ja, wenn ich hier meine Anfangsbedingungen hinschreibe, kann ich mein E0 ausrechnen und hab's. Ja, und das Ding nennt sich Energie. Und das hier ist die Energieerhaltung. Und jetzt gehen wir mal hier nochmal hin zurück. Ja? Also allgemeine Kraft. Da hat richtig gut Zeit. Ja, da kann ich hier einfach da nochmal, also das m mal x Punkt, x Punkt Punkt, das hatten wir gerade gesagt, das ist die Ableitung von m halbe x Punkt Quadrat, m halbe v Quadrat, nennt sich auch kinetische Energie. Und das ist gleich x Punkt mal f. Naja, jetzt hatte ich hier Glück gehabt, dass ich irgendwie, weil die Kraft so schön einfach war, das als eine totale Zeitableitung schreiben kann. Wollen wir das mal gucken. Das könnte ich ja mal hier auch probieren. Also da ist konventionsmäßig ein Minus. Irgendeine Funktion. Also das hier, die Kraft soll wieder nur vom Ort abhängen. Deshalb klappt es mit Reibung nicht. Ne? Weil da wäre die Kraft noch von der Geschwindigkeit abhängig. Aber was ist denn das hier? Ja gut, das ist jetzt hier einfach auch wieder Kettenregel. Ne? Die innere Funktion nach der Zeit ist dx nach dt, also x Punkt. Und hier steht dv dx oder à la Newton geschrieben minus x Punkt v Strich von x. Aha, wenn ich das hier vergleiche, dann ist f von x einfach minus v Strich von x. Und dann, ja, dreimal würden Sie raten, wie kriege ich das V, wenn ich die Ableitung habe, das F habe ich, dann kriege ich das V durch Integrieren. Irgendeine Konstante, aber Vorsicht mit einem Minus. Ja, die Konstante ist wurscht, weil alles, was ich wissen muss, ist eigentlich nur die Kraft. Und die Kraft ist die Ableitung, minus die Ableitung von diesem V, das nennt sich Potential. Und da fällt das hier immer wieder raus. Also das V ist bestimmt Potential. Potential der Kraft ist hier so definiert, ja, und ist nur ist bis auf additive Konstante bestimmt. Aber die Konstante ist wurscht für alle Physik, weil ich ja nur, die Kraft ist ja das, was ich so brauche, um da meine Bewegung zu studieren oder die Bewegungsgleichung hinzuschreiben. Aber was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt hier schreiben, ja, jetzt kommen wir wieder hierauf zurück. Hier steht m halbe x Punkt Quadrat ist gleich minus die Zeitableitung von v von x. Gleiche Idee wie eben. Ich bringe das darüber und das d nach dt wirkt da drauf. Also die Zeitableitung m halbe x Punkt Quadrat plus v gleich 0. Das ist wieder E, also die Gesamtenergie ist erhalten. Und man hat immer E gleich E-Kin plus E-Pot und das ist, das E-Kin ist halt m halbe v Quadrat oder v ist x Punkt, also m halbe x Punkt Quadrat plus das Potenzial der Kraft, das ist die Gesamtenergie. Und die ist immer erhalten. Behaupte ich, aber wenn Sie mal, können ja mal überlegen, was passiert, wenn ich die Reibung da wieder hinschreibe. Ja, dann habe ich kein Potenzial und dann gilt auch keine Energieerhaltung. Und was passiert mit der Energie bei der Reibung? Naja, die, wenn das hier sich hin und her reibt, wird es warm und Wärme ist auch eine Energie. Ja, also die Reibung transportiert Energie von der Bewegung hier auf den Tisch und da wird warm. Ja, also Energieerhaltung gilt immer, aber wenn ich nur das Teilchen angucke und nicht beachte, die Reibung beschreibt eine Wechselwirkung zwischen dem Tisch und dem Teilchen, dann geht halt Energie aus dem Teilchen verloren oder aus der Bewegung des Teilchens verloren und wird zu Wärme in den Tisch. Aber das ist halt hier für so geschlossene Systeme der Energiesatz, der ist wichtig. Und da kann man auch oft die Gleichungen, da hat man dann nur noch eine Gleichung erster Ordnung, die ist aber immer nicht linear, weil hier ja x Punkt Quadrat steht. Wenn ich Glück habe, kann ich damit immer noch eine Lösung finden. Ja, dann macht man es in zwei Schritten, man schreibt, man verschafft sich erst eine Erhaltungsgröße und aus der kommt man hoffentlich weiter auf die endgültige Lösung. Und das war es auch dann für heute. Dann bis Dienstag.